Dimensionen.
Sommerreprisen. Die Nobelpreise 2017. Wirtschaft.
Er beschreibt sich selbst als ein bisschen faul, als einen Wissenschaftler, der Dinge gerne aufschiebt. Ein Urteil, dem sich auch Kollegen anschließen. Richard Thaler gelingt es nur dann, seine Antriebsstörung zu überwinden, wenn ein Thema wirklich spannend ist und das Potenzial hat, die Gesellschaft zu verändern.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler for his contributions to behavioral economics.
1968 führte die schwedische Reichsbank den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ein. Da der Preis nicht auf den Stifter selbst zurückgeht, wird er immer wieder verunglimpft. Dem US-Ökonomen Richard Thaler, der in diesem Jahr für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie ausgezeichnet wird, dürfte das herzlich egal sein. Auf das Preisgeld von umgerechnet 940.000 Euro angesprochen, meinte er, es so unvernünftig wie möglich ausgeben zu wollen.
Gewinn ist nicht alles. Warum Menschen irrational handeln. Von Marlene Nowotny.
So nah am alltäglichen Leben ist ein Wirtschaftsnobelpreis bzw. die ausgezeichnete Forschung nur selten. Mit Richard Thalers Arbeit kommen wir alle in Berührung, und zwar jeden Tag. Denn er ist einer der Urheber des Nudging, also jener Technik, die Menschen ohne schwerwiegende Eingriffe in ihre Wahlfreiheit in eine gewünschte Richtung lenken soll. Statt mit Strafen zu drohen oder auf Verbote zu pochen, gibt es einen Nudge, einen kleinen Stupser. Der Wirtschaftswissenschaftler Jean-Robert Thiron nennt ein Beispiel.
Typisches Beispiel vielleicht wären die Smileys auf der Straße, wenn sie mit dem Auto durch ein Wohnquartier fahren und man darf jetzt nur Tempo 50 fahren oder so. Wenn sie dann die Geschwindigkeit einhalten, dann leuchtet ein Smiley auf, und wenn sie die Geschwindigkeit überschreiten, dann kommt ein Gesicht mit dem Mundwinkel nach unten.
Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, bekommt ein zustimmendes Lächeln. Wer rast, wird angemotzt. Das klingt kindisch, entsprechende Forschungsergebnisse zeigen aber den Erfolg solcher Maßnahmen. Emotionale Botschaften auf Straßenschildern reduzieren die Zahl der Verkehrsunfälle weit mehr als herkömmliche Warnschilder und Radarfallen. Musik. 2008 veröffentlichte Richard Thaler gemeinsam mit dem Rechtswissenschaftler Cass Sunstein das Buch Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Mit seinen Thesen hat er viele Ökonominnen und Ökonomen dazu angeregt, dem menschlichen Verhalten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Thaler, der heute Professor an der University of Chicago ist, hat schon vor Jahrzehnten begonnen, sich mit der Unvernunft, den Schwächen und Eigenheiten auseinanderzusetzen, die sich ökonomischen Modellen meist entziehen. Menschen treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen, sie handeln irrational, und zwar systematisch.
Economics as a discipline, at least since about 1950, has been a discipline that studies, I would say, fictional creatures.
Die Ökonomie war zumindest von den 1950er Jahren an eine wissenschaftliche Disziplin, die, würde ich sagen, fiktionale Kreaturen erforscht hat.
With an appropriate Latin term, homo economicus.
Mit einem angemessenen lateinischen Terminus, dem Homo economicus.
And I call them econs.
Ich nenne diese Kreaturen Econs.
And these creatures have perfect self-control, perfect calculating ability, rational expectations and no emotions.
Sie haben vollkommene Selbstkontrolle, perfekte Rechenfähigkeiten und keine Gefühle.
I don't know any of those people. Certainly there are none here.
Solche Leute kenne ich nicht. Es ist bestimmt auch keiner von ihnen da, denn diese Leute sind verrückt.
These people are all, you know, nuts.
Ein echter Homo economicus würde in unserer Gesellschaft als verrückt gelten, das meinte Richard Thaler vor 2 Jahren in einem Gespräch mit dem Journalisten Malcolm Gladwell. In der Standardökonomie ist diese Denkfigur jedoch äußerst nützlich. Mit Hilfe des Homo economicus als rational handelnder Figur, die stets ihren Nutzen maximieren will, werden Modelle über Märkte und Marktverhalten erstellt. Platz für menschliche Eigenheiten gibt es hier jedoch keinen.
While I was in graduate school, you know, when I was learning these theories, my reaction was, really?
Als ich den Doktor gemacht habe und mich mit all diesen Theorien auseinandergesetzt habe, da war meine Reaktion, wirklich?
But I didn't really know what to do about it.
Aber ich habe nicht wirklich gewusst, was ich unternehmen sollte.
I wasn't by any means the first person to point out that economic models were getting less and less realistic.
Ich war auf jeden Fall nicht die erste Person, die darauf hingewiesen hat, dass die ökonomischen Modelle immer weniger realistisch wurden.
That was brushed away by Milton Friedman with a famous two-word dismissal.
Milton Friedman hat das alles vom Tisch gewischt mit den berühmten zwei Worten als ob.
As if.
Milton Friedman war ebenfalls Professor an der University of Chicago. Er erhielt den Wirtschaftsnobelpreis 1976. In seinen Analysen zum Konsum oder seiner Theorie des Geldes ging er stets von Individuen aus, die sich so verhalten, als ob sie rational wären, als ob sie stets ihren Nutzen maximieren wollten. Damit setzte er einen Standard in den Wirtschaftswissenschaften.
Das heißt, wenn wir Preise vorhersagen, basierend auf der Annahme, dass alle Marktteilnehmer Homo economicus sind, dann funktioniert das sogar ganz gut. Die sehen wirklich so aus wie die echten Preise. Auch die Reaktionen der Leute auf Steuern zum Beispiel oder andere Markteinflüsse sieht man genauso im Markt, wie man sie beim Homo economicus erwarten würde.
Der Wirtschaftswissenschaftler Ben Greiner, Leiter des Kompetenzzentrums für Experimentalforschung der Wirtschaftsuniversität Wien.
Allerdings ist es schon so, dass in bilateralen Verhandlungen zum Beispiel der Homo economicus wiederum kein gutes Modell ist. Das heißt, es ist ein As-If-Modell, das ganz gut funktioniert in einigen Kontexten, aber in anderen Kontexten halt schlechter, wo man dann überlegen muss, wie sind Menschen dann anders als der Homo economicus gestrickt.
Genau diese Modelle, in denen der Homo economicus eigentlich fehl am Platz war, machten Richard Thaler bereits als Doktoranden stutzig. Er entwickelte seine Theorie des Systematic Bias, also einer systematischen Verzerrung, herbeigeführt durch das nicht immer ganz rationale Verhalten der Menschen. Anfang der 1970er Jahre als Doktorand an der Rochester University im Bundesstaat New York begann Richard Thaler eine Liste mit solch eigentümlichen wirtschaftlichen Verhaltensweisen zu erstellen. Eines seiner Beobachtungsobjekte war sein Doktorvater, wie Thaler vor kurzem dem National Public Radio in den USA erzählte. Der hatte eine Vorliebe für guten Wein.
But he had a firm rule that he wouldn't pay more than $30 for a bottle of wine.
Aber der hatte die strenge Regel, nie mehr als $30 für eine Flasche Wein auszugeben.
Einige Flaschen, die der Professor um $10 gekauft hatte, waren Jahrzehnte später mehr als $100 wert.
And in fact, there was a wine store in town that was happy to buy his old, well-preserved bottles.
Da war ein Weingeschäft in der Stadt, das seine alten, gut erhaltenen Flaschen gerne gekauft hätte.
Doch der Professor weigerte sich, die Flaschen zu verkaufen. Er wollte sie lieber selber trinken. Richard Thaler machte das stutzig, denn sein Doktorvater war ja eigentlich nicht dazu bereit, mehr als $30 für eine Weinflasche auszugeben.
If you're not willing to pay $100 to buy a bottle of wine, then you should sell it rather than drink it.
Wenn man nicht bereit ist, $100 für eine Flasche Wein zu bezahlen, dann sollte man sie eigentlich eher verkaufen als trinken.
Der ökonomischen Theorie folgend ist dieses Verhalten widersprüchlich. Denn wenn er den Wein trinkt, anstatt ihn zu verkaufen, zahlt er $100 dafür. Er hätte das Geld ja auch verdienen können und macht dementsprechend einen Verlust. Das Verhalten des Professors war nur eines von vielen Beispielen, die Richard Thaler auf seiner Liste zusammentrug. Er beobachtete, dass Menschen es mitunter vorziehen, weniger Wahlmöglichkeiten zu haben als viele. Er fragte sich, warum Menschen in einem Theaterstück bis zum Ende sitzen bleiben, obwohl ihnen schon nach 5 Minuten langweilig ist. Er bemerkte, dass Menschen immer wieder viel Geld in die Reparatur ihres Gebrauchtwagens stecken, weil sie zuvor schon so viel in das Auto investiert hatten. All das ergab laut der gängigen ökonomischen Theorien keinen Sinn. An der Rochester University stießen Richard Thalers Theorien in den späten 70er Jahren auf wenig Interesse. Doch der junge Wirtschaftswissenschaftler entdeckte die Arbeiten zweier Psychologen, die in eine ähnliche Richtung deuteten. Daniel Kahneman und Amos Tversky beschäftigten sich ebenfalls mit menschlicher Entscheidungsfindung. Die beiden entwickelten die sogenannte Prospect Theory, eine neue Erwartungstheorie. Demnach verhalten sich Menschen grundsätzlich risikoavers. Sie wollen finanzielle Risiken vermeiden. Sie bevorzugen kleinere, sichere Zahlungen gegenüber größeren, unsicheren Gewinnen. Daniel Kahneman erhielt für seine Arbeiten 2002 den Wirtschaftsnobelpreis, den ersten für Verhaltensökonomie. Amos Tversky war bereits 1996 verstorben. Richard Thaler ging damals leer aus. Er hatte sich den beiden Psychologen 1977 angeschlossen. Viele der gemeinsamen Publikationen konnten zeigen, dass Menschen vor allem daran arbeiten, den Status quo zu erhalten.
Man kennt den Status quo gut und wenn man was ändert, denkt man sich, es könnte schlechter sein und das wird als Verlust kodiert und dann hat man die Tendenz zu beharren auf dem Bestehenden, weil die Gewinne, die möglichen Chancen, die sind vielleicht etwas vage, aber wiegen weniger stark als die Gefahren.
Jean-Robert Thiron ist Direktor des Wiener Zentrums für experimentelle Wirtschaftsforschung und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Was dagegen hilft, im Ist-Zustand zu verharren, ist der sogenannte Tabula Rasa-Ansatz.
Also man überlegt sich nicht, ja jetzt ist die Situation so und was sollen wir jetzt tun, sondern man sagt, angenommen, wir könnten machen, was wir wollten, was würden wir denn machen? Und das ist eine mentale Übung, um sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen vom Status quo, weil der ja oft zufällig ist.
Davon ausgehend entwickelte Richard Thaler eine weitere Theorie zur Sunk Cost Fallacy, dem Trugschluss, verursacht durch versunkene Kosten. Denn die Standardökonomie richtet ihren Blick eigentlich nur in die Zukunft. Das heißt, Modelle konzentrieren sich auf Kosten, die zukünftig anfallen werden, wenn eine bestimmte Entscheidung getroffen wird.
Aber wieder Menschen denken nicht so. Wenn sie ein Investitionsprojekt haben in einer Firma zum Beispiel und sie strengen sich an und sie wenden viele Arbeitsstunden auf und viele Sitzungen und das Projekt läuft einfach nicht. Und dann denken sie, also jetzt probieren wir nochmal. Und jetzt probieren wir nochmal. Das nennt man Escalation of Commitment. Warum? Weil man will sich nicht eingestehen, dass all diese vielen Stunden, die man hier investiert hat, einfach für die Katz waren.
Die Menschen lassen sich von den versunkenen Kosten der Vergangenheit beeinflussen, anstatt in die Zukunft zu schauen. Das können Lebensjahre sein, die in eine Paarbeziehung investiert wurden, oder Mechanikerkosten, die in einem Gebrauchtwagen stecken. Der Homo economicus würde diese Investitionen nicht in die Rechnung mit einbeziehen. Menschen tun das aber sehr wohl. Dass Menschen Risiken tunlichst vermeiden, zeigt sich auch beim sogenannten Endowment-Effekt oder Besitztumseffekt, den Richard Thaler Anfang der 1980er Jahre beschrieben hat. Die Standardökonomie sagt, der ökonomische Wert eines Gutes ist unabhängig davon, wer dieses Gut besitzt. Der Homo economicus macht also keinen Unterschied zwischen einem Bleistift, den er selbst besitzt, und dem eines anderen. Beide sind gleich viel wert. In der Realität sieht das allerdings anders aus. Menschen bewerten den eigenen Besitz höher als den anderer.
Ein Objekt, das man besitzt, ist also gewissermaßen Teil meiner Ausstattung. Und wenn ich es hergeben soll, dann ist das quasi für mich wie ein Verlust.
Jean-Robert Thiron verweist auf ein Experiment Richard Thalers. Der Ökonom hatte in eine seiner Vorlesungen Kaffeetassen mitgebracht und die Studierenden gefragt, wie viel sie für eine solche Tasse bezahlen würden. Dann hat er einigen eine Tasse geschenkt. Als er ihnen die Tassen dann wieder abkaufen wollte, für den Preis, den sie genannt hatten, waren sie nicht bereit zu verkaufen. Der Preis war plötzlich wesentlich höher.
Wenn ich die Tasse nur sehe und die ist dort drüben, dann ist sie nicht Teil meiner Ausstattung. Und sie die Tasse zu bekommen, wird dann als Gewinn kodiert. Und weil eben Verluste schwerer wiegen mental als Gewinne, konnte man diesen Unterschied aufzeigen zwischen Verlusten und Gewinnen. Und die Implikation ist, dass Dinge, die wir besitzen, haben einen höheren Wert für uns als Dinge, die wir nicht besitzen.
Kurz darauf entwickelte Richard Thaler seine Theorie des Mental Accounting, also der mentalen oder psychologischen Buchführung. Er konnte zeigen, dass Menschen ihre Finanzen in verschiedene Konten einteilen, also dass bestimmte Teile des Einkommens für unterschiedliche Investitionen zur Verfügung stehen und es ihnen schwerfällt, ein Gesamtbudget vor Augen zu haben.
Wenn man quasi rational optimiert, dann sollte man alles Geld, das man hat, in einem Budget haben und dann für die besten Sachen ausgeben, wie man kann. Man kann es natürlich dann auf kleinere Budgets aufteilen und sagen, das nehme ich für Freizeit, das nehme ich für Essen, das nehme ich für Sport. Aber Es sollte immer noch fungible sein, es sollte immer noch verschiebbar sein jederzeit. Was Menschen aber nicht tun, ist dieses Verschieben.
Der Wirtschaftswissenschaftler Ben Greiner nennt eine Studie zu Treibstoffausgaben als Beispiel. Viele Menschen reservieren demnach einen bestimmten Teil ihres Budgets für Benzin. Sinken die Benzinpreise, dann sparen sie nicht etwa, sie kaufen stattdessen teureres Premium-Benzin.
Das heißt, sie bleiben in ihrem Budget und geben das Geld dort weiter aus, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, das Geld jetzt anders zu verwenden. Und diese Bremsen innerhalb der Beweglichkeit von Geld sind halt rein psychologisch, weil wenn man rational denken sollte, sollte man es einfach sehr beweglich halten und überall investieren, wo man möchte.
Ein Umstand, den sich Unternehmen zunutze machen können, eben indem sie Premium-Produkte anbieten, die sich inhaltlich nicht sehr von den herkömmlichen unterscheiden, aber als exklusiver beworben werden und dementsprechend teurer sind. Richard Thaler hat auch zu Fairness bei der Entlohnung von Arbeit geforscht. Bei einer Studie, die Jean-Robert Thiron anführt, geht es um Lohnanpassungen an die Inflation. Hier kommen zwei menschliche Schwächen zusammen: die Verlustaversion und die Schwierigkeit, den Geldwert einzuschätzen, die Geldwertillusion.
Die Arbeitnehmer bekommen eine Lohnkürzung von 2% und es gibt null Inflation. Wie werden die Arbeitnehmer reagieren auf so eine Situation? Die werden sehr sauer sein und die werden vielleicht Proteste machen, wenn sowas passiert. Und jetzt stellen Sie sich ein anderes Szenario vor, bei dem die Inflation 4% ist und die Leute bekommen 2% Lohnerhöhung. Werden auch nicht glücklich sein, die Leute, aber es wird zu viel weniger starken Reaktionen kommen.
Der Verlust ist in beiden Fällen gleich hoch, 2% weniger Gehalt. Doch für die Menschen fühlt sich die Lohnkürzung als viel größerer Verlust an, als die zu geringe Anpassung an die Inflation.
Und das ist ein sehr allgemeines Phänomen, das eben Thaler auch sehr propagiert hat und erklärt hat, dass man die Bedeutung dieses Phänomens eben in ganz vielen Ausprägungen verstehen konnte.
Menschen handeln also nicht stets logisch, kalkulierend und 100%ig rational. Sie setzen auf Fairness, wollen den Status quo erhalten, meiden Verluste auf Kosten von Gewinnen und schreiben jedem zweiten Euro einen anderen Wert zu. All diese Erkenntnisse haben Richard Thaler schließlich zu seiner bekanntesten Theorie geführt, dem Nudging. Ein Nudge ist ein Schubser, ein Anstoß, eine Erinnerung, ein Hinweis, eine zurückhaltende Warnung, ein Schaumal.
Ist der Versuch, es einfach zu machen, optimale Entscheidungen zu treffen, ohne einem dabei jedoch die Freiheit der Entscheidung selbst zu nehmen.
Ein Beispiel. Am Amsterdamer Flughafen war auf den Herrentoiletten rund um die Pissoirs immer sehr viel Reinigungsaufwand notwendig. Also klebte man einen Aufkleber in Form einer Stubenfliege gleich neben den Abfluss. Die Trefferquote erhöhte sich um 80%, dementsprechend weniger musste geputzt werden.
Wir neigen dazu, Nudging dann, ohne dass wir es wissen, zu folgen, wenn es uns egal ist.
Bernhard Kittel, Wirtschaftssoziologe an der Universität Wien.
In dem Moment, wo wir den Aufwand betreiben, um eine Entscheidung wirklich rational zu gestalten, dann durchschauen wir vermutlich auch solche Versuche, unsere Entscheidung vorzustrukturieren.
Menschen müssen jeden Tag unzählige Entscheidungen treffen. Was sie zu Mittag essen und ob sie für die Pension vorsorgen wollen, ob sie Ökostrom beziehen und ihre Steuererklärung ordentlich machen, ob sie Sport machen oder lieber in Ruhe ein Buch lesen. Diese Entscheidungen können überfordern und das macht sich die Technik des Nudging zunutze.
Sie macht sich zunutze, dass wir ungewillt sind zu entscheiden, sondern den Status quo gerne beibehalten, wenn es nicht einen guten Grund gibt, davon abzuweichen. Und wie gut der Grund ist, das ist halt für jeden Menschen individuell unterschiedlich.
Nudging als politisches Instrument geht von dieser verhaltensökonomischen Beobachtung aus. Einer der einfachsten Nudges, die Richard Thaler beschrieben hat, ist die Default-Option, also die Voreinstellung oder Standardeinstellung. Das heißt, man braucht nichts zu tun, um die optimale Entscheidung zu treffen. Ein Beispiel dafür ist die Organspenderegelung in Österreich. Hier muss man sich nicht extra einen Spenderausweis holen, man ist automatisch Spender und muss sich vielmehr aktiv dagegen entscheiden. Viele andere Länder versuchen, ihr System jetzt auf diese Praxis umzustellen. Bernhard Kittel berichtet von einer anderen Standardeinstellung, die Schweizer Verhaltensökonomen analysiert haben.
Wo die Default-Option umgestellt wurde von dem klassischen Strommix auf ein ökologisches Strommix. Und man konnte dann nicht wie früher das teurere ökologische wählen, sondern man konnte schwenken auf das etwas billigere, es ging da um einen Rappen, nicht ökologische. 2016 wurde es umgestellt und es sind über 80% bei der ökologischen geblieben, obwohl die eine Spur teurer war. Und das Interessante, was sie herausgefunden haben, ist, dass das nicht nur für Privatpersonen gilt, sondern auch für Unternehmen.
Zuvor hatten sich nur 20% der Schweizer Energiekunden für Ökostrom entschieden. Ein anderes Experiment war in Australien erfolgreich. Dort hat man in den Stromrechnungen darauf hingewiesen, dass der eigene Stromverbrauch wesentlich höher ist als im Durchschnitt der Nachbarschaft. Auf diese Weise wurde mehr Strom gespart als mit Verboten und Restriktionen. Doch trotz all der Erfolge gibt es auch Kritik. Thalers Konzept des libertären Paternalismus wird vor allem von konservativen Stimmen als bevormundend und freiheitswidrig kritisiert. Andere bemängeln, dass sich Marketing und Verkauf längst ähnlicher Methoden bedienen, um Absätze zu steigern. Und, auch das ist ein Kritikpunkt, nicht alle Nudges entfalten die gewünschte Wirkung.
Es gibt dieses berühmte Beispiel mit Platzierung des Obstes in der Kantine auf Augenhöhe. Hat zu einer 23-prozentigen Erhöhung des Obstkonsums geführt in dieser Kantine. Allerdings von einem sehr niedrigen Niveau auf ein etwas weniger niedriges Niveau und die meisten essen nach wie vor ihre Burger. Es funktioniert nicht immer so, wie man sich's wünschen würde, nicht immer in dem Ausmaß, wie man es gerne hätte. Aber ist das nicht mit jeder Politikmaßnahme so?
Nudging hat einen entscheidenden Vorteil. Die Maßnahmen sind günstig und unbürokratisch. Seit Richard Thaler und Cass Sunds, die in 2008 ihr Buch Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt, veröffentlicht haben, wurden ihre Prinzipien von einigen Regierungen aufgegriffen. Der ehemalige Premierminister David Cameron richtete kurz danach in Großbritannien das Behavioral Insights Team ein, auch Nudge Unit genannt. Richard Thaler ist dort bis heute als Berater tätig. Diese Nudge Unit arbeitet daran, Menschen mit subtilen Anreizen in die richtige Richtung zu leiten, wie etwa finanziell für die Pension vorzusorgen oder zeitgerecht eine vollständige Steuererklärung abzugeben. Aus Großbritannien gäbe es auch vielversprechende Studienergebnisse, meint Jean-Robert Thiron.
Zufällig hat man einigen Leuten Briefe geschickt und gesagt, über 90% der Leute zahlen ihre Steuern pünktlich. Und anderen Leuten hat man diese Briefe nicht geschickt und dann konnte man zeigen, dass die Leute, die diese Briefe bekommen haben, ihre Steuern auch pünktlich bezahlt haben.
Solche Maßnahmen sind für die Politik attraktiv. Es kostet nicht viel, sie umzusetzen und einige zeigen tatsächlich Erfolg. Laut Thaler haben heute 75 Länder solche Nudge-Units. In Österreich existiert bereits ein verhaltensökonomisches Forschungsnetzwerk, das Vienna Behavioral Economics Network. Und im kommenden Jahr soll auch eine Nudge-Unit folgen, als Abteilung des Instituts für höhere Studien IHS. Dass Richard Thalers verhaltensökonomische Studien die politische Arbeit weltweit beeinflusst haben, war eine der Begründungen des Nobelpreiskomitees. Für seine Kolleginnen und Kollegen war die Auszeichnung keine Überraschung. Thaler gilt auch unter seinen Peers als exzellenter Kommunikator und Pionier der Verhaltensökonomie. Für den diesjährigen Nobelpreisträger war der Anruf aus Stockholm vermutlich eine Erleichterung, denn der 72-Jährige war bereits einmal bei der großen Zeremonie dabei, damals allerdings nur als Gast, genauso wie Jean-Robert Thiron.
Ich bin genau vis-à-vis von Richard Thaler gesessen an diesem Abend, an dem Danny Kahneman gestrahlt hat und eloquent war und erzählt hat und er ist mir sauertöpfisch daneben gesessen und hat mir sehr leid getan. Warum ist er sauertöpfisch daneben gesessen? Weil er gedacht hat, das war's, ich werde nie mehr einen Nobelpreis kriegen, weil es gibt nur einen Nobelpreis für diese Disziplin. Nun hat die Geschichte der letzten 15 Jahre aber gezeigt, dass diese Disziplin so dynamisch ist, dass es eben Platz hat für mehrere Nobelpreise.
Und 15 Jahre nach seinem wichtigsten Forschungspartner Daniel Kahneman erhält heuer Richard Thaler den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie.
Sie hörten, Gewinn ist nicht alles. Warum Menschen irrational handeln. Von Marlene Nowotny. Gesprochen haben Michael Köppel und die Autorin. Redaktion Armin Stadler.
Das war die letzte Folge der Sommerreprisen zu den Nobelpreisen 2017. Am Montag in den Dimensionen von arischer Sommerfrische und Friedenswegen. Tourismus in Kärnten.